endlich leben.
Oder auch endlich leben.
Ja, beides hat miteinander zu tun.
Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben.
Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast.
Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen.
Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Wenn du jetzt erfahren würdest, dass du heute Abend stirbst, was möchtest du vorher unbedingt noch machen? Und was denkst du, kommt nach dem Tod? Die Frage stelle nicht ich, sondern mein Gast von dieser Folge «Endlich leben», Franziska von Grünigen. Es sind zwei von den 12 Fragen, die sie im Fragen-Podcast «My Last Goodbye» stellt. Mit diesem Podcast will sie Menschen dazu anregen, dass sie sich schon zu Lebzeiten mit ihrem Tod befassen.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine Selbstermächtigung. Also macht euch Gedanken darüber, dann werdet ihr nicht so wahnsinnig überrumpelt, wenn es dann so weit ist. Also je mehr dass man sich damit beschäftigt, desto mehr Ruhe kann reinkommen, desto mehr hat man es selber in der Hand und es hat eine Selbstbestimmung.
Auch sonst befasst sich die ehemalige SRF3-Radiomoderatorin viel mit dem Sterben und Tod. Vor ein paar Jahren hat sie den Verein Hörschatz mitgegründet. Für diesen Verein produziert Franziska von Grünigen Audiobiografien für schwerkranke Eltern, die noch minderjährige Kinder haben.
Bewegend finde ich halt schon meistens so die Liebeserklärungen, die die Eltern ihren Kindern machen.
Ich habe Franziska in ihrem Zuhause zu Winterthur besucht. Bei einem Kaffee haben wir an ihrem Küchentisch über ihre Arbeit als Audiobiografin geredet, über Begegnungen am Sterbebett und ihre eigene Angst vor dem Tod, die sie lange Zeit hatte. Ich bin Evelyn Gutknecht. Kommen wir mit?
Danke, Franziska, dass ich bei dir sein darf, in deinem Zuhause, in deinem farbenfrohen Zuhause.
Schön, dass du da bist.
Franziska, du bist Journalistin, Moderatorin, jahrelange Moderatorin bei SRF3. Viele kennen wahrscheinlich noch deine Stimme, wenn man dich jetzt so hört. Und du bist Audiobiografin. Jetzt wahrscheinlich ist Audiobiografin so der Begriff, den die wenigsten gerade sagen können, ah ja, das ist das. Mhm. Unter Moderatorin und Journalistin kann man sich etwas vorstellen. Sag mal schnell etwas zu Audiobiografin. Was heisst das genau? Was machst du?
Ich schaue mit Menschen auf ihr Leben zurück und mache das in Audioform. Also ich nehme mit Menschen ihre Lebensgeschichte auf, die sie selber erzählen, und produziere aus dem nachher eine Audiobiografie, also wie das Leben als Hörbuch. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben.
Und das machst du ja vor allem mit Menschen, die wissen, dass sie gleich sterben, oder?
Also vor allem, ja. Wahrscheinlich sind es mehrheitlich Menschen mit einer lebensverkürzenden Diagnose, mit einer Krankheit. Aber ich mache es auch mit Menschen, die mitten im Leben sind. Wobei, mitten im Leben muss man auch ein Anführungszeichen setzen, weil du und ich wissen ja auch nicht, ob wir morgen noch leben.
Genau.
Also wir sind wie alle...
Irgendwo zwischen Leben und Tod hängen wir, oder?
Genau, ja.
Jetzt hast du verschiedene Produkte, sage ich jetzt mal, oder Formate, die du machst. Du machst einerseits den Podcast «My Last Goodbye». Dort reden die Leute einfach darüber, wie sie sich ihren Tod vorstellen, oder besser gesagt, was nach ihrem Tod soll sein, Beerdigung etc.
Genau, ein Fragebogen-Podcast. Also 12 Fragen sind immer genau die gleichen 12 Fragen, die man mit einer Sprachnachricht kann beantworten kann, auf dem Handy, und sich so kann einklinken und kann Teil des Podcasts werden.
Wie bist du auf die Idee gekommen für diesen Podcast?
Eigentlich war es ausschlaggebend, dass ich im Zusammenhang mit dem Tod von meinem Vater so gemerkt habe, dass er eigentlich nicht gern im Vornherein während seinem Leben über das Thema geredet hat. Und wir haben von ihm auch keine Vorstellung gehabt oder keinen konkreten Wunsch gehabt, wie er sich die Beerdigung vorstellt. Und meine Mutter und ich haben dann das miteinander uns überlegt und organisiert und gemacht und haben Ideen wieder verworfen und neue Sachen entwickelt, wo man so das Gefühl hat, ja, jetzt werden wir ihm gerecht. Mhm. Und werden aber auch uns gerecht. Also, haben wir schon so die Vermutung gehabt, er hätte wahrscheinlich gerne etwas richtig Grosses. Und wir haben aber gewusst, etwas ganz richtig Grosses wollen wir nicht. Und als ich dann mit meiner Mutter vom Friedhof heimgelaufen bin, haben wir miteinander so gesagt, wie stellst du es dir eigentlich vor? Und dann hat sie mir ganz konkret gesagt, also ich hätte gerne das, ich könnte mir das vorstellen dort, ich könnte mir vorstellen, die Person, die eine Grabrede haltet, aber so dann bitte nicht. Also einfach so ganz, ganz konkret. Und es hat mir so gut getan. Einerseits hat es so gut getan, darüber zu reden, also wirklich auch in dem Moment, wo man jemanden verloren hat, das nicht noch mehr tabuisieren, sondern wirklich zum Anlass nehmen. Und auf der anderen Seite habe ich so gefunden, es ist jetzt alles klar. Also ich weiß jetzt, was sie will.
Du hast etwas in der Hand, so
genau.
als Tochter,
ja.
oder?
Und dann habe ich gedacht, wie befreiend wäre das, wenn das alle würden machen. Mhm. Wenn man einfach würde eben sich schon in gesunden Zeiten Gedanken darüber machen, was man einmal will. Mhm. Und weil ich gerne so ein bisschen verspielte Sachen habe, also hast du jetzt auch gerade unsere Wohnung angesprochen, ich habe gerne, wenn es irgendwie so ein bisschen lebt und funkelt und lustig ist und Freude macht, habe ich gedacht, so ein Fragebogenformat wäre cool.
Und dann bist du auf die Idee gekommen, 12 Fragen dir zu überlegen, die sich jeder Mensch stellen sollte, mhm, solange er noch lebt. Gib genau uns ein bisschen einen Anhaltspunkt. Was sind das so für Fragen?
Also einerseits habe ich zuerst mal so mit einem Gedankenspiel darauf anlenken, dass der Tod ja uns alle trifft. Die erste Frage ist, stell dir vor, du wirst jetzt erfahren, dass du heute Abend stirbst. Was willst du unbedingt noch machen? Dann geht es sowieso darum, was ist dir eigentlich wichtig im, mhm, Leben? Also niemand sagt dort, ich will unbedingt noch mein aktuelles Projekt abschliessen beim Arbeiten, sondern die meisten sagen, Zeit mit meinen Leuten verbringen, etwas Schönes erleben. So. Und dann geht es um ganz praktische Sachen. Also, was soll es zu essen geben an deiner Beerdigung? Was zu trinken? Was willst du auf keinen Fall? Soll es eine Grabrede geben? Wer soll sie halten? Willst du verbrannt werden oder kremiert? Oder willst du eine Reerdigung? Unterdessen gibt es ja ganz viele verschiedene, mhm, auch andere Methoden, wie man das könnte machen, vor allem im Ausland. Und dann geht es so auch über um Sachen wie, was hast du das Gefühl, was kommt nach dem Tod? Wie willst du bei den Leuten in Erinnerung bleiben?
Also schon sehr tief, mhm, tiefgründige Fragen, die einem wirklich zum Nachdenken anregen sollen. Mhm. Ja. Wie einfach findest du selber, diese Fragen beantworten? Hast du die auch mal für dich so ein bisschen durchgemacht?
Also ich habe es noch nicht so richtig durchbeantwortet, wirklich von A bis Z. Aber ich werde natürlich immer wieder inspiriert von dem, was ich höre. Also jetzt sind unterdessen 120 Folgen erschienen. Mhm. Die kürzeste Folge 2,5 Minuten, die längste etwa eine Stunde. Also das ist auch also immer
die
spannend.
Die Leute können so lange schwätzen, ja, genau, wie sie wollen und genau schicken dir nachher, genau, das Audio.
Ja. Und es hat so viele spannende Inputs drin, wo ich so denke, ja, das habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Könnte ich mir eigentlich auch, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Das tut dich auch anregen, zum noch mal mehr darüber nachdenken.
Ja,
eigentlich.
Ja, und das ist ein bisschen out of the box. Also es gibt so viele neue Sichtweisen, wo ich so denke, ja, logisch. Also letzte hat man zum Beispiel, sie hat jetzt noch nicht mitgemacht, aber sie hat gesagt, sie stellt sich vor, dass wenn sie gestorben ist und im Sarg dann kremiert wird, dass sie nicht will, so in der Rückenlage in diesem Sarg liegen, sondern in ihrer Lieblingsseitenschläferposition. Mhm. Ich weiss nicht, ob das machbar ist, dann, mhm, wenn man dann gestorben ist und mit der Totenstarre.
Ja,
das
wahrscheinlich noch
anspruchsvoll. Kann ich mir nicht so vorstellen. Ja. Ich weiss nicht, ob das wirklich praktikabel ist, aber ich habe das so einen schönen Gedanken gefunden. Mhm. Warum muss man so unnatürlich auf dem Rücken liegen, wenn es einem eigentlich wohl ist, anders? Mhm.
Mhm. Hast du irgendeine Lieblingsfrage von diesen 12 Fragen?
Also was ich total schön finde, ist, was für Antworten das kommt. Gibt es einen Gegenstand, den man dir mitgeben könnte auf den letzten Weg?
Und da kommen lustige so Antworten.
Ja, schöne Antworten, lustige Antworten von gestandenen Männern, die sagen, sie hätten gerne ihr Kuscheltier, das mitkommt. Jemand anderer, der so kalligrafische Sachen gerne macht, wo gerne schreibt, hat gerne ein Tintenfässchen und eine Feder. Ich finde, die Persönlichkeit wird so greifbar mit einem einzigen Gegenstand. Mhm.
Jetzt die Leute, die da mitmachen, die machen das ja alle freiwillig, die wollen das mitmachen. Also du fragst wie nicht Leute an, hey, machst du mit, sondern du hast das öffentlich, mhm, auf deiner Webseite, kann jeder eigentlich mitmachen, der will.
Und manchmal frage ich auch Leute bewusst an.
Mhm. Ja. Du weisst, das könnte noch spannend, genau, sein. Hast du das Gefühl, also ist das Bedürfnis gross bei den Leuten, um darüber zu reden? Also du sagst, jetzt hast 120 Folgen, es sind doch einige, mhm, musst nicht Leute suchen in dem Sinn, sondern die Leute wollen wirklich über das reden, über den Tod, über ihren Tod, über das, was nachher kommt.
Also ich weiss nicht, ob die Menschen grundsätzlich wollen, das glaube ich schon nicht. Ich glaube schon, es ist so eine Bubble, wo ich mich drin bewege, wo Leute das spannend finden. Also von den Berufen her, es sind viele aus der Trauerbegleitung, aus der Palliativszene, also so, ja, oder aus dem Pflegeberuf, wo irgendwie so ein bisschen konfrontiert sind mit dem Thema. Und mich freut es eigentlich immer besonders, wenn so völlig themenfremde Menschen sich melden.
Mhm.
Also,
wo jetzt nicht beruflich damit zu tun, genau, haben.
Aha. Der Schreiner, der nicht Särge schreinert, sondern Küchenkästen.
Ja.
Oder die Elektrikerin. Oder einfach irgendjemand, der Lust hat, um sich Gedanken darüber zu machen. Das, mhm, finde ich immer sehr, sehr schön.
Wie erlebst du es jetzt? Eben, du machst beruflich viel zum Thema Tod. Also wir reden nachher gerade noch über deine anderen Formate, aber du hast wirklich sehr viel mit dem Tod zu tun. Seit ich den Podcast «Endlich Leben» mache und irgendjemandem erzähle, hey, ich mache einen Podcast über Sterben, höre ich viel «Ui, nein, es könnte ich nicht so viel über den Tod reden und nachdenken. Ja, wie ist das bei dir? Wirst du auch viel auf das angesprochen?
Ich erlebe eigentlich eher das Gegenteil, dass die Leute mehr so merken, mit mir können sie über das Thema reden.
Mhm.
Also seit ich mich so beschäftige, ist wahnsinnig schnell sogar in Smalltalk-Settings kommen wir aufs Thema Sterben, Tod, Verlust loslassen zu reden. Und das finde ich mega spannend, weil ich auch gern, wenn's also ich habe gerne mit Menschen in eine Beziehung gehen und ich habe gerne, wenn es tief ist, also wenn man sich zeigt.
Mhm.
Und das kommt mir eigentlich entgegen.
Nicht dass immer so auf dem Alltag eben
genau,
bleiben,
ich finde das noch schön. Also ich erlebe eher, dass die Leute merken, hey, da ist Raum, um über ein Thema zu reden, wo man sonst vielleicht nicht so Gelegenheit hat dazu.
Ja. Andere Format, das du hast, ist der Verein Hörschatz, wo du Eltern besuchst, die sterbenskrank sind, also die eine schwere Diagnose bekommen haben und wissen, sie haben nicht mehr lange. Und du machst mit diesen Eltern eben etwas für nachher, du aufnehmen für ihre Kinder. Erzähl mal ein bisschen von dieser Arbeit.
Also den Verein Hörschatz haben wir vor 4 Jahren gegründet. Das gibt es jetzt unterdessen. Und ich glaube, wir sind jetzt etwa beim 70. Hörschatz, den wir haben können ermöglichen. Und Gabriela Meissner und ich haben das ins Leben gerufen. Und seitdem ist das unser Baby, das uns einfach täglich beschäftigt und Freude macht, obwohl es eigentlich der Anlass ein Trauriger ist. Wir sind beide unterwegs als Audiobiografinnen und begleiten die Menschen, die sich bei uns melden. Das können sehr akute Anfragen sein oder solche, wo man auch weiss, man hat noch ein bisschen Zeit. Dann gehen wir dort an, wo die Aufnahmen stattfinden sollen. Das kann zu Hause sein oder im Hospiz oder im Spital, im Pflegeheim, also je nachdem, wo dann die jungen Eltern gerade sind.
Mhm.
Und dann schauen wir, was soll festgehalten werden für die Kinder. Also das Zielpublikum sind minderjährige Kinder. Was will man denen erzählen aus dem eigenen Leben? Was ist einem wichtig zum Hinterlassen? Wie kann man die Liebe, die man für die Kinder spürt, in Worte fassen? Und dann erarbeiten wir das zusammen. Und dann gibt das Hörschätze nachher, die sind zwischen 30 Minuten und 10 Stunden. Also
auch wieder eine grosse Bandbreite. Wirklich genau. Weitergeben.
Ja.
Stelle ich mir mega emotional vor. Also schon nur, wenn ich daran denke, zu jemandem heimgehen, wo man weiss, hey, die Person geht gleich und sie hinterlässt Familie. Also da, schon nur, wenn ich daran denke, bekomme ich Hühnerhaut und schüttelt es mich.
Mhm.
Wie gehst du mit dem um? Ich meine, du selber bist Mami von 2 minderjährigen Kindern. Hast du da nicht jemanden den Gedanken, hey, das könnte jetzt ich sein?
Doch, das habe ich sehr viel. Also das ist wirklich auch die Mütter und Väter, die sind häufig haben den gleichen Jahrgang wie ich. Also das ist so, ich bin 78er Jahrgang und häufig ist so eben Mitte 40, Anfangs 40. Ich glaube, die jüngste Person, die wir bis jetzt begleitet haben, war 30 gewesen. Der älteste etwa 55, so um das herum. Aber so meistens anfangs 40. Und diesen Gedanken habe ich natürlich viel. Aber es ist eben genau, das könnte ich sein, aber ich bin es nicht.
Mhm.
Und ich bin dort mit einem Auftrag, mit einem klaren Ziel. Und es geht so fest darum, eigentlich der anderen Person den Raum zu geben, um das zu schaffen, dass ich wie gar nicht mit meiner Befindlichkeit jetzt da gross
kannst es gut irgendwie
Raum haben. Und manchmal merke ich, dass es kippt. Also, dass ich manchmal so das Gefühl habe, es passiert ab und zu, dass ich zum Beispiel ein bisschen mitbrüllen muss oder dass mir Tränen runterlaufen oder so. Und wenn das passiert, frage ich mich, warum passiert jetzt das? Und wenn ich so merke, dass ich jetzt ganz fest mich selber in dieser Geschichte spiegle, dann gelingt es mir recht gut, um dann das wie wieder den Fokus zu ändern, weil es geht halt nicht um mich. Es geht wirklich nicht um mich.
Es geht wirklich darum, dass Eltern ihren Kind etwas mit auf den Weg geben können, für dann, wenn sie nicht mehr da sind.
Mhm.
Was sind so die bewegendsten Geschichten? Kannst du da etwas rauspicken? Oder ist es allgemein einfach immer bewegend für dich?
Ich finde es immer bewegend. Und zwar, aber es ist nicht nur traurig, es ist auch mega schön. Es sind auch ganz kraftvolle, freudvolle Momente, die passieren, wenn man so miteinander aufs Leben zurückschaut. Also wir lachen miteinander, wir staunen miteinander, wir brüllen miteinander. Und bewegend finde ich halt schon meistens so die Liebeserklärungen, die die Eltern ihren Kindern machen. Also da kannst du auch selber überlegen, oder? Was würdest jetzt du deinem Kind sagen, wenn du wüsstest, du kannst es jetzt vielleicht nicht mehr lange sagen. dann das so zu hören, wie so die Liebe in das Mikrofon reinfließt und meistens einfach so aus den Eltern rauskommt, häufig sitzen so mit zu den Augen dort und haben irgendwie ein inneres Bild, ein inneres Gefühl, was dann so erzählen. Und das finde ich mega, mega schön.
Ja, mega berührend. Ja. Jetzt, wie kommst du auf die Idee, so etwas zu machen? Also hast du irgendwie jemanden in näherer Umfeld gehabt, wo das erlebt hat? Oder, ja, aus was ist der Wunsch entsprungen? Hey, du willst Geschichten aufnehmen von sterbenskranken Eltern?
Also ich glaube, es ist wie so, ich habe früher immer wahnsinnig Angst gehabt vor dem Tod und habe vor allem wahnsinnig Angst gehabt davor, schon als Kind meine Eltern zu verlieren. Also das ist ein Thema, das mich begleitet hat, dass ich eigentlich immer, wenn es ins Auto gestiegen sind, Angst hatten, sie hätten irgendeinen Unfall. Oder einfach so grosse, grosse Verlustangst.
Krass. Kannst du erklären, woher das kommt?
Nein, weiss ich nicht. Und ich habe als Kind, schon als kleines Kind berechnet, wie alt müssten meine Eltern sein, wenn sie sterben, dass ich es verkrafte. Und dann habe ich manchmal gedacht, wenn sie jetzt wieder, also mit 8 Jahren, ich gedacht, wenn die Mami jetzt wieder sterben, ich wäre nicht mehr lebensfähig, oder? Das wäre so schlimm. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht, wenn ich 20 wäre, dann wäre sie 55, wäre vielleicht immer noch schön. Dann habe ich gedacht, ja, wenn ich 30 wäre, wäre sie 65. Also ich habe immer so berechnet und wirklich so Kalkulationen angestellt. Und ich hätte nie gedacht, dass wenn ich 45 bin, sie immer noch da ist. Also das ist wie gar nicht
denkbar. Du denkst, das kommt eh vorher.
Genau. Ja. Und ich habe einfach so gemerkt, es macht mir Angst und ich kann irgendwie nicht richtig damit umgehen und ich kann es auch nicht so können zu Ende denken. Ich habe dann immer so Verlustsituationen, bin ich irgendwie ausgewichen. Und dann habe ich so angefangen zu lesen über, wie man mit dem Tod umgehen kann, wie man mit dem Vermissen umgehen kann, wie man mit dem Verlust umgehen kann.
Also schon als Kind oder später dann?
Später. Als Kind habe ich viele so Schicksalsromane gelesen über Kinder mit unheilbaren Krankheiten, die irgendwann sterben.
Also irgendwie hat dich das dort schon so gepackt? Oder?
Ja, genau. Und mich hat immer interessiert, wie gehen die Leute damit um? Also was sind Strategien, um so Schicksalsschläge zu bewältigen? Und dann habe ich der Verein Herzensbilder war für mich so wichtig gewesen. Also der Kerstin Birkeland, ihre Arbeit, habe ich immer die Berichte gelesen von diesen Familien, die irgendwie in einer Ausnahmesituation sind. Und habe von der Kerstin so viel gelernt darüber, wie man kann selbstbestimmt mit diesem Thema umgehen kann.
Und vielleicht noch so sagen, der Verein Herzensbilder macht Fotos. Also wenn eine Familie ein Kind schon im Spital verliert, eine Totgeburt hat, ein Sternenkind, dann können sie Fotos machen von dem entweder verstorbenen Kind oder auch von schwerkranken Kindern und Familien.
Und Kerstin Birkeland hat ihren Sohn durch einen Hirntumor verloren, als er 10 war. Und ich habe sie dann später eingeladen in eine Gesprächssendung beim Radio. Und irgendwie einfach, das hat mich, also ich habe wirklich von ihr so viel lernen, wie sie über das Thema denkt und redet. Und dann habe ich einen Dokumentarfilm gesehen über ein Projekt in Deutschland, das auch genau so Familienhörbücher anbietet für junge Palliativpatientinnen und Patienten für die minderjährigen Kinder. Und als ich das gesehen habe, habe ich gewusst, das ist das, was ich will und kann machen. Also ich habe vorher immer schon überlegt, soll ich Sterbebegleiterin-Ausbildung machen, Trauerbegleiterin, und habe immer so das Gefühl gehabt, der Schritt ist zu gross von dieser Unterhaltungsnudel, wo ich als Radiomoderatorin zu, was gibt mir die Legitimation, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, ohne dass ich selber schwerwiegende Verlusterfahrungen gemacht habe. Und wo ich von dieser Arbeit, von der Audiobiografin gehört habe, habe ich so gemerkt, das ist es. Weil das verschränkt die beiden Sachen. Es verschränkt mein Interesse oder meine Faszination für das Thema und die Sehnsucht, mehr darüber zu erfahren. Mit meinen Radio-Skills, also mit dem Audio-Handwerk.
Genau. Und dann ist die Idee geboren und hast es können umsetzen. Ja. Jetzt, wie schaust du zurück auf diese 70 Geschichten?
Ja, ich finde es einfach jedes Mal wieder extrem schön, wenn man das machen und wenn die Zeit noch langt. Wenn die Mütter und die Väter den richtigen Zeitpunkt verwünschen, um es noch machen, weil irgendwann ist es dann vielleicht spät. Also manchmal, wenn Hirnmetastasen involviert sind, dann schlägt es aufs Sprachzentrum, auf die Erinnerung. Dann wird es plötzlich ganz schwierig, so einen Hörschatz aufzunehmen. Und ich kann ja nur einen Teil von denen habe ich begleitet. Und ich finde es so schön zu merken, dass einfach wie zu jeder Person, zu jeder Familie, ich eine Verbindung spüre, wo ich so denke, es geht so über das aus. Also die haben alle auf eine Art einen Platz. Mhm. Es klingt ein bisschen pathetisch. Die haben ein bisschen einen Platz in meinem Herz. Aber es ist wirklich so. Und ich verfolge dann auch gerne, wie die Leben weitergehen. Und die gehen weiter, auch wenn der Vater oder die Mutter nicht mehr da sind. Und das finde ich auch noch so einen tröstlichen Aspekt daran, zu merken, das Leben geht weiter. Es ist wahnsinnig traurig und ein extremer Einschnitt, aber das Leben geht weiter und da ist wieder Freude und Leichtigkeit und das hat irgendwie alles Platz.
Obwohl das ja das ist, was man als trauernde Person eigentlich am Anfang gar nicht hören will, so das Leben geht weiter. Mhm. Dann denkt man, hey, nein, meine Welt steht gerade still und ich will nicht, dass das Leben weitergeht, aber irgendwo die Perspektive zu haben, hey, ja, man kann irgendwann wieder lachen, man kann irgendwann wieder Freude empfinden. Mhm. Ja. Aber in dem Fall bist du mit dieser Familiennamik weiterhin im Kontakt und bekommst auch mit, über, wenn der Vater oder die Mutter dann gestorben ist, wo du vorher noch den Hörschatz hast können aufnehmen.
Also mal mehr, mal weniger intensiv. Mhm. Ja.
Jetzt, eben, du hast vorher angesprochen, du als jahrzehntelange Radiomoderatorin, Unterhaltungsnudeln, hast jetzt eigentlich quasi das Business gewechselt, oder? Also auf Ende letzten Jahr hast du aufgehört bei Radio SRF 3, hast dich ganz in die Selbstständigkeit reingestürzt und wenn ich mir das so vorstelle, einerseits eben die Unterhaltungsnudeln, wo du ja bist. Also ich habe das Gefühl, du tust schon gerne Menschen unterhalten und andererseits die doch relativ schweren Themen in allen Formaten, die du machst. Geht es um eben so die Essenz vom Leben, über Tod, über Sterben. Wie bringst du das miteinander? Also tust du jetzt die Unterhaltungsnudeln sonst noch einmal ausleben? Oder?
Nein, ich glaube, dass... Also eben, es ist nicht nur tragisch, meine Arbeit, es macht einfach auch sehr Freude und es ist so die Beziehung, eben der Beziehungsaufbau ist etwas, was ich schön finde. Und ich glaube, dass ich so das, ich habe etwas sehr Unbeschwertes an mir, habe ich so von mir selber das Gefühl. Kindliche Freude in mir für gewisse Sachen. Und ich glaube, dass ich das auch einbringen kann in diese Arbeit. Also, dass ich nicht jemand bin, der bedeutungsschwanger einer jungen Mutter gegenüber sitzt, nicht, ja, das ist jetzt aber ganz traurig in welcher Situation. Sondern ich bringe auch das Leben mit und die andere Person bringt auch das Leben mit. Und unser Leben findet sich und meistens ist das wirklich so eine total schöne Energie, wo man irgendwie findet, hey, komm, jetzt machen wir das miteinander. Und ich glaube, das ist so vielleicht der Anteil, so ein bisschen die Radio-Identität, die ich dort mitbringen kann.
Jetzt hast du so viele Geschichten können aufnehmen, entweder selber mit dem Verein Hörschatz oder über My Last Goodbye, so viele Geschichten mitbekommen, wo es immer eben so um das Thema geht, hey, was gebe ich noch mit, was bleibt von mir? Was hast du so das Gefühl, wenn du das jetzt so ein bisschen in Gedanken durchgehst, was ist so die Essenz vom Leben? Was ist das Wichtige am Schluss vom Leben? Sicher nicht bei jedem Mensch gleich, aber vielleicht kannst du gleich sagen, ja, das kommt immer wieder oder das spürst du so bei den Leuten, das ist mega wichtig.
Mega wichtig, habe ich das Gefühl, ist, dass man kann sagen, man ist sich selber treu geblieben im Leben. Man hat an die eigenen Grundsätze geglaubt, man hat sich nicht verbogen für jemand anderen. Und wichtig ist, glaube ich, schon auch eben Beziehungen, Freundschaften, sich aufgehoben fühlen. So, das habe ich das Gefühl, das ist relevant. Und was die Eltern den Kindern mitgeben, immer wieder, und das finde ich eben auch etwas Schönes, ist wie, hey, du hast alles in dir drin, um deinen Weg zu gehen. Also wir schauen ganz bewusst, dass die Mütter und die Väter nicht irgendwelche Ratschläge mit fürs Leben geben.
Also tust du auch ein bisschen coachen?
Ja, also, ja. Dass es nichts ist, was zu einer Verpflichtung werden könnte oder irgendwie könnte einen Weg schon vorgeben, wo man einfach jetzt gar noch nicht wissen kann, wie sich das entwickelt. Und darum kommen wir dann eigentlich immer wieder zu dem, dass die Eltern selber sagen, das Kind hat alles in sich drin, was es braucht und es kann sich auf sich selber verlassen. Und ich kann ihm all meine Liebe geben, die ich bis dahin geben konnte. Und jetzt mute ich dem Kind zu und traue dem auch zu, dass es seinen Weg kann ohne mich gehen. Und wenn wir alle uns so würden sagen, hey, unser innere Kind hat hoffentlich das, was es braucht, und wir selber haben auch das in uns drin, dass wir uns darauf verlassen können, ich glaube, dann können wir mit einem guten Kompass durchs Leben gehen.
Wäre das also die Botschaft, die du deinem Kind wirst mitgeben? Hey, du hast alles, was du brauchst.
Ja. Ich glaube, ja, aufs Bauchgefühl hören.
Du hast vorhin mal gesagt, du hast so Angst vor dem Sterben in der Kindheit und hast dich dem stellen. Wie ist es heute mit deiner Angst rund um das Thema Sterben, Tod?
Also ich glaube, ich kann mir nicht anmassen zu sagen, wie es wäre, wenn ich jetzt heute würde Diagnosen bekommen, was würde heissen, in einem halben Jahr lebe ich nicht mehr. Das kann man sich glaube nicht vorstellen. Ich merke, dass ich keine Mühe mehr habe, um mit meiner Mutter über den Tod zu reden oder über den Tod nachdenken. Wir haben letztens gerade beide eine Exit-Anmeldung gemacht, weil wir irgendwie gefunden haben, also sie hat es gemacht, ich dachte, das mache ich auch gerade. Habe ich schon lange wollen. Und dann auch so über das reden, wäre das eine Option oder nicht? Oder, also eine Exit-Anmeldung, einfach eine Mitgliedschaft.
Ich wollte gerade nochmal nachfragen. Ja, genau. Ich nehme an, es ist die Mitgliedschaft.
Nicht dann wollen wir, genau. Mitgliedschaft. Und das, ich finde, ja, also ich habe keine Mühe mehr, um über das zu reden. Aber das heisst natürlich nicht, dass der Schmerz nicht wahnsinnig gross wird sein, wenn dann jemand aus meinem Umfeld tatsächlich stirbt. Also das eine ist das Trauerempfinden und das andere ist vorher so der vorausheilende Gehorsam. Und das habe ich, glaube ich, nicht mehr so.
Also da ist irgendwo auch ein bisschen eine Ruhe in dein Leben reingekommen mit dem? Mit dem Wissen, hey, ich kann mich dem stellen und ich muss vor dem nicht davonlaufen.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine Selbstermächtigung. Also auf das ziele ich auch ab mit «My Last Goodbye». Macht euch Gedanken darüber, dann werdet ihr nicht so wahnsinnig überrumpelt, wenn es dann so weit ist. Also je mehr dass man sich damit beschäftigt, desto mehr Ruhe kann reinkommen, desto mehr hat man es selber in der Hand und es hat eine Selbstbestimmung.
Jetzt nimmt mich Wunder, du redest viel über den Tod, machst dir viel Gedanken über den Tod. Ja, vielleicht kannst du mir noch sagen, wie stellst du dir das mal vor, wenn du nicht mehr bist? Was wünschst du dir für deine Beerdigung?
Für meine Beerdigung? Die Asche von meinem Vater oder ein Teil von der Asche von meinem Vater liegt in unserem Ferienhaus im Garten. Dort ist auch mein Onkel, die Asche von meinem Onkel. Und ich war als Kind wahnsinnig gerne dort gewesen und bin immer noch gerne dort. Also das fände ich schön, wenn ich dort so ein bisschen im Streuschatten unter dem Nussbaum würde liegen. Das wäre schön. Und dann müsste ich so einfach, also ich habe gerne feine Sachen zum Essen und ich stelle mir so viele ganz kleine Gläschen mit Dessert drin vor. Das hätte ich gerne.
Wo man einfach so
viel, ja, genau.
Obwohl du dann also, nicht mehr davon hast.
Nein, aber die anderen hätten dann glänzige Augen. Die glänzigen Augen, die ich hatte und würden in Verzückungsschrei verfallen.
Ja.
Das weiss ich bis jetzt. So. Und dann habe ich manchmal so Lieder, wo ich denke, oh, das wäre noch schön. Oder auch so. Aber es wechselt immer wieder ein bisschen.
Und hast du das auch schon mal mitteilt, deinen Liebsten? Wissen Sie jetzt das?
Ich habe das schon in so Interviews und so habe ich schon darüber geredet. Ich selber habe aber all das noch nicht wirklich festgehalten, schriftlich.
Ja. Wäre auch mal noch Zeit.
Wäre höchst Eisenbahn, ja.
Gell, das ist ja so das Verrückte. Selber tut man sich zwar viel damit befassen und tut andere Leute dazu animieren, genau, das zu machen, aber bei einem selber. Was ich noch schnell nachhaken will, du hast angesprochen, du hast dich bei Exit angemeldet, also bist Mitglied von Exit. Vielleicht müssen wir noch schnell sagen, Exit ist eben die Organisation, die einem ein selbstbestimmtes Sterben ermöglicht, oder? Kann man das so sagen? Was ist deine Motivation, dass du dich dort angemeldet hast?
Einerseits finde ich so, es ist wie ein bisschen ein Statement. Ich glaube, es war für mich auch ein Statement gewesen, dass man das darf machen und dass es mir gut tut, zu wissen, dass ich, wenn auch immer das kommt, dort die Möglichkeit habe. So, ich habe im Umfeld, nicht im ganz direkten Umfeld, aber einfach schon von mehreren Menschen gehört, die sich für diesen Weg entschieden haben. Wir haben auch schon bei Hörschatz Menschen begleitet, die aufgrund von einer starken Einschränkung diesen Weg gewählt haben. Und ich finde das einfach, ich finde das stark, wenn man das kann machen und will machen, wenn es für einen stimmt.
Ja. Hast du das Gefühl, eben, wenn du mal in der Situation bist, wo du so schwer krank bist, willst du selber können bestimmen, jetzt ist fertig und nicht an den Punkt kommen, wo auch deine Familie dich so muss leiden sehen. Ist das auch etwas, wo mitschwingt?
Ich weiss nicht, wie es dann ist, wenn ich tatsächlich in der Situation bin. Aber manchmal denke ich schon, bei Familien, die ich jetzt ein bisschen mitbekomme, wo wirklich am Schluss die Person so nicht mehr die Person ist, die sie mal war, dass ich dann für mich so denke, oh, ich glaube, da würde ich früher, ich für mich, es ist ja nur immer ganz individuell, ich würde, glaube wollen, ich würde wie nicht wollen, so am Schluss noch sein. Mhm. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass man sich am Schluss festhält an jedem Fünkchen von dem Menschen, den man noch hat. Mhm. Und man selber auch noch einen Lebenswillen hat. Ja, also ich kann es schlicht nicht beurteilen.
Gell, so
aber ich will die Wahl haben und die Möglichkeit haben.
Mhm.
Ja.
Hast du eine Bucketlist?
Nein.
Eine Liste, die du sagst mit Sachen, die das wird dir erleben?
Noch nie gehabt. Also noch nie. Ich bin sehr ein ich sage manchmal ambitionslos, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber ich bin nicht jemand, der grosse Träume und Wünsche hat. Ich lebe ganz fest aus dem Moment raus und mache das, was ich Lust drauf habe und folge, je älter ich werde, noch mehr in meinem Bauchgefühl und mache noch mehr Sachen nicht, wo ich kein gutes Gefühl habe. Und ich habe, nein, das habe ich wirklich nicht.
Mhm. Das ist noch spannend. Ich habe das Gefühl, das ist eben so eine Rubrik oder, in unserem Podcast. Ich habe das Gefühl, ich könnte die langsam abschaffen, weil eigentlich jedes Mal, wenn es zu dieser Bucketlist kommt, jeder sagt, hey, nein, ich lebe eigentlich wirklich im Moment. Und ich glaube, das ist vor allem bei Leuten, eben, die sich halt fest auch mit der Thematik Tod, Sterben auseinandersetzen, da hast du mehr vor Augen, hey, du musst es jetzt machen. Mhm. Deine Wünsche und Träume nicht aufschieben auf irgendwann, sondern pack es an. Mhm. Weil ja, du weißt nicht, was morgen ist.
Ja.
Hast du auch das Gefühl, schwingt das ein bisschen mit? Oder hast du es einfach, eben, du sagst, noch nie gehabt?
Ich habe es noch nie gehabt. Also doch, etwas würde ich wahnsinnig gerne mal machen, aber ich glaube, es ist gar nicht so schön, wie ich es mir vorstelle. Ich würde auch gerne mal in einem Schokifondue baden.
Okay, ich tue mir das jetzt nicht bildlich vorstellen.
Aber also wahrscheinlich stelle ich mir das wirklich, mein verschleckte Wesen stellt sich das viel feiner vor, als es tatsächlich ist.
Ich stelle
es
mir ein bisschen heiß vor.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, genau. Klebrig.
Genau.
Okay, aber ja, wer weiß, vielleicht kann man das ja mal noch möglich machen.
Ja. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe das schon immer so gehabt. Manchmal denke ich wirklich auch so, ist noch interessant, wenn ich dann von Leuten höre mit einer Bucketlist. Also auch von Leuten, die im Wissen, dass sie bald sterben, nicht mehr lange leben, noch so das Leben voll auskosten, nochmal so Gutzi geben, alles voll reinlegen, einfach eben das Leben erleben, überlege ich mir eigentlich so, was würde ich denn machen? Weil ich das gar nicht so habe.
Mhm.
Ja.
Kann ich nachvollziehen, ja. Habe ich irgendwie auch nicht so.
Mhm.
Was denkst du, was kommt nach dem Sterben? Hast du dir da schon wahrscheinlich schon einmal Gedanken gemacht?
Ja, also ich hoffe ein bisschen so auf das Licht, wo viele davon erzählen, auf das Schöne, das irgendjemand erwartet, das einem zu sich anzieht. Ich tue mich da auch gerne so ein bisschen in kindliche Fantasien flüchten, also, oder flüchte mich daran festheben. Also mir gefällt die Vorstellung wahnsinnig fest, dass mein Vater, der zeitlebens schwer, schwer übergewichtig war, jetzt irgendwann ein Federlicht da oben irgendjemand ist.
Mhm.
Das gefällt mir. Ich finde das schön. Ich finde das tröstlich.
Mhm. Also hast du das Gefühl, irgendwie kommt dann noch irgendetwas?
Ja.
Oder ist es ein Wunsch auch?
Es ist eine Hoffnung oder es ist einfach auch etwas, wo ich finde, macht das Abschiednehmen ein bisschen erträglicher. Es hat jemand im Podcast gesagt, in My Last Goodbye Podcast hat gesagt, sie hat so das Gefühl, da wartet eine Wohnung auf mich. Und das sei, oder auf uns alle wartet jemand und ich sehe meine Menschen wieder. Und das sei für sie eigentlich der einzige Trost, um den unglaublichen Schmerz aushalten, geliebte Menschen zu vermissen. Und wenn so ein Bild so eine Funktion hat, dann ist doch das super.
Also mega
das
tröstend.
Finde ich mega schön. Egal, wie das aussieht. Völlig egal. Aber wenn es einem einfach gut tut, finde ich, darf es da sein.
Wenn es einem durchträgt durch Abschiedsschmerz.
Ja, genau.
Jetzt eben hast du mit so vielen Leuten schon über das Thema geredet. Da hast du ja sicher auch so ein bisschen eben so Geschichten jetzt mitbekommen, wie die Frau, die sagt, da kommt noch etwas. Was hast du sonst so für Ressourcen von Menschen mitbekommen? Weißt du, Ressourcen, die einem tragen durch Abschied, durch Schmerz, durch schwierige Zeiten?
Also jetzt meinst du ganz konkret sowas?
Vielleicht hast du da irgendwelche Beispiele.
Schwierig, aber ich kann jetzt gerade nichts Konkretes benennen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mit jedem einzelnen Kontakt wieder etwas für mich lehre. Also ich lehre sterben, ich lehre Abschied nehmen, ich lehre loslassen, ich lehre trauern. Es ist wie so, alles ist eine Lektion fürs Leben und fürs Sterben. Wie die einzelne Begegnung. Ja.
Ich habe es mega spannend gefunden, mit dir über das Leben und den Tod zu reden. Und danke, dass du mein Gast warst.
Merci.
Übrigens, wenn es euch Wunder nimmt, welche 12 Fragen Franziska von Grüningen im Podcast «My Last Goodbye» stellt, dann findet ihr den Link zum Podcast in den Shownotes. Ihr könnt die Fragen selber beantworten und so mitmachen im Podcast, wenn ihr Lust habt. Ich habe es auch gemacht. Wenn ihr also hören wollt, welches Lied an meiner Beerdigung soll gespielt werden oder was ich denke, was nach dem Tod kommt, dann hört mal rein in die Folge mit mir. Es war mir eine Freude, im Podcast von der Franziska mitzuwirken. Und wenn ihr mehr über die Arbeit von der Franziska von Grüningen wissen wollt, ich habe euch ihre Webseite verlinkt, ihr findet sie ebenfalls in den Shownotes.
«Endlich Leben», ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.